Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich willst du jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 68 von Kreisab. Wir haben eine pickepackevolle Sendung für euch vorbereitet. Champions League der Männer, Champions League der Frauen, Abstiegskampf in der Bundesliga. Und es gibt ein Interview mit Kai Wandschneider, dem Trainer der HSG Wetzlar. Aber zunächst möchte ich meine Gäste begrüßen, nämlich Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ich grüße dich.
Und nach langer Pause endlich mal wieder mit dabei, Susu Ulle von beIN Sports France. Hallo Susu.
Hallo, ja, das stimmt, das war lange, die Pause.
Ja, es war lange und ich freue mich, dass du endlich mal wieder mit dabei bist und du kannst uns auch direkt berichten von dem Spiel von PSG gegen West Brem. 24-24 ist es ausgegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas überrascht davon. Ich hätte eigentlich gedacht, dass West Brem da souverän mit einem Sieg rausgeht.
Ja, so, West Brem hat lange geführt, also sozusagen die ganze Zeit. Paris hat in diesem Spiel nie einmal geführt und am Ende glücklicherweise nochmal unentschieden erreicht mit einem unmöglichen Tor von Luc Abalo, das ist seine Spezialität. Aber muss man ehrlich sagen, dass 50 Minuten lang West Brem klar die bessere Mannschaft war. Letztendlich, das war so ein ähnliches Spiel wie genau vor einem Jahr. West Brem hat die Chance, da am Ende noch mit 2 Tore zu gewinnen und verliert den Ball. Es geht schnell nach vorne für Paris und unentschieden, dann ist Schluss. Aber ganz ehrlich, wir hatten in der Halle den Eindruck, dass West Brem souverän gespielt hatte und eigentlich die bessere Mannschaft war.
Hattest du auch den Eindruck, dass sie vielleicht nicht 100% gespielt haben, sondern sich jetzt was aufgespart haben für das Rückspiel?
Nein, das auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Sie haben alles gegeben, vielleicht sogar zu viel. In den letzten 10, 15 Minuten war Momir Ilić und Laszlo Nagy schon ein bisschen kaputt, muss man ehrlich sagen. Roland Mikler im Tor war wunderbar, wirklich super stark. Das war wirklich ein großes Spiel von West Brem, aber Paris hat auch einige Argumente. Sie haben unglaublich viele Bälle verloren und das war der Punkt. Also 15 Ballverlust bei Paris in so einem Spiel, das darf nicht sein.
Wie ist es denn im Positionsangriff derzeit bei PSG? Ist da ein bisschen mehr Konzept zu erkennen als in der vergangenen Saison? Wenn du jetzt sagst 15 Ballverluste, dann spricht das eigentlich eher dagegen, dass da mehr Konzept und mehr Ballsicherheit ist im Angriff.
Das war schon mehr Konzept in West Brem als in Paris, muss man sagen. Das heißt, in der ersten Halbzeit hat Paris überlebt, weil Mikkel Hansen sehr erfolgreich war. 5 Tore in der ersten Halbzeit, also sozusagen die Hälfte der Tore von Paris in der ersten Hälfte. Und dann am Ende ist William Acambré gekommen und hat 3-4 Tore gemacht. Eigentlich allein, fast allein. Sie haben gekämpft, ohne Ende, da keine Frage, aber Konzept, ja. So, okay, in der Deckung war schon besser, aber im Angriff war auch nicht viel zu sehen.
Du klingst nicht zufrieden, was die Entwicklung von PSG angeht. Müssen wir also dann in der kommenden Saison mit einem Trainerwechsel rechnen? Und du weißt es wahrscheinlich auch, vielleicht verrätst du uns es ja auch ein wenig. Was macht denn die Personalie Nikola Karabatic? Spielt er denn nächstes Jahr dann bei PSG? Das kann man ja eigentlich überall mehr oder weniger schon lesen und es ist ein offenes Geheimnis.
Ja, genauso, Sascha. Das ist unoffiziell noch, aber wir gehen alle davon aus, dass Nikola sogar mit Luca und vielleicht Noka Sadarusic nach Paris gehen. Ich weiß nicht, wann sie das offiziell machen wollen oder ob das stimmt überhaupt, aber ich glaube schon, dass die beide Karabatic, das ist schon klar mit Paris.
Also das wird auf jeden Fall ein heißes Thema in den nächsten Wochen. Wie gut siehst du jetzt PSG-Chancen im Rückspiel, da aus West Brem was mitzunehmen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ausgerechnet in Ungarn jetzt als Sieger dann von der Platte gehen.
Man weiß nicht. Sie haben keine schlechte Ausgangsposition. Also West Brem hat sehr gut gespielt, Paris kann deutlich besser spielen. Sie werden nach West Brem fahren. Okay, das ist in der West Bremer Arena nie so einfach zu gewinnen. Aber ich meine, irgendwie ist der Druck jetzt auf West Brem. Wenn Paris besser spielt, haben sie gute Chancen und sie können besser spielen. Nur wir warten seit langen Monaten, dass sie deutlich besser spielen. Das ist noch nicht der Fall. Aber auf ein Spiel ist alles möglich.
Ist denn alles möglich, Christian, aus deiner Sicht auch? Oder würdest du eher sagen, dass West Brem da klarer Favorit ist, auch mit der Unterstützung der Zuschauer dann in der eigenen Halle?
Naja, man spricht ja immer sehr gerne vom Heimvorteil und West Brem war schon vor dem Duell eigentlich der Favorit, hat seine Gruppe gewonnen. Von daher sind sie natürlich jetzt in der Favoritenrolle nach dem guten Ergebnis, was sie haben. Allerdings, das haben die vergangenen Jahre auch immer gezeigt und auch der THW Kiel hat das schon mal gezeigt. Man kann eine Heimniederlage oder ein schlechtes Heimergebnis immer noch auswärts ausgleichen. Und man kann auch auswärts mal Punkte holen. Und Kiel hat auch, soweit ich mich erinnere, schon mal in West Brem gewonnen. Also warum soll es PSG nicht auch mal schaffen? Also von daher, entschieden ist das Duell mit Sicherheit noch nicht. Aber klar ist, dass West Brem leichter Favorit sein wird.
Ich glaube, der Deutsche ist hier optimistischer als der Franzose. Finde ich sehr, sehr interessant. Aber wie Susu das schon gesagt hat, ja, man wartet im Prinzip jetzt schon seit Ewigkeiten darauf, dass PSG besser spielt. Und sie machen es einfach nicht, Susu.
Ja gut, wir wissen das. Sie haben super Superstar und super Spieler dabei. Das ist aber eine sehr junge Mannschaft, alles zusammen. Sie haben sich verbessert, auch jetzt mit Barraché, Combré und vor allem Thierry Omeyer. Das ist schon ein Vorteil für Paris. Nur das dauert. Das dauert ein bisschen Zeit. Was problematisch in Paris ist, ist, dass sie nicht immer sehr konzentriert sich präsentieren. Sie haben in Zagreb verloren, okay, der THW auch. Und ja gut, wir werden darüber sprechen, aber Barcelona hat auch lange gekämpft, um das Spiel zu gewinnen. Aber sie haben auch in La Rioja verloren und immer wieder in der Liga verlieren sie gegen ein paar Gegner. Das fehlt, also diese Konstanz, und das braucht eine Supermannschaft, wenn sie was erreichen, was sie wollen. Nur normal, auf ein Spiel kann Paris West Brem schlagen, kann Paris jede Mannschaft in Europa schlagen. Ich glaube schon, dass die Chance da ist. Ich kann mich vor 2 oder 3 Jahren erinnern, wird Christian sagen, der THW Kiel hat in West Brem gewonnen mit einem super Narcisse. Narcisse spielt jetzt für Paris. Omeyer spielt jetzt für Paris. Also, man weiß nie. Das ist möglich, auf jeden Fall.
Ich habe auf jeden Fall sehr viel Lust auf das Rückspiel, das kann ich euch sagen. Also, das wird für mich der Knaller, denn ich habe so den Eindruck, dass 2 der anderen 3 Duelle auch schon entschieden sind. Denn der FC Barcelona, ihr habt es gerade schon gesagt, der hat gegen Zagreb gespielt und der hat in Zagreb gewonnen, Christian. Und wenn man sieht, was Veselin Vujovic da macht mit dieser jungen Mannschaft in Zagreb, da muss man den Hut ziehen und sagen, Chapeau, das ist sensationell. Denn der hat sehr, sehr viele junge Spieler, die nicht so sonderlich bekannt sind.
Ja, er hat eine sehr, sehr junge Mannschaft, die natürlich so die ein oder anderen erfahrenen Spieler noch dabei haben. Tonči Valčić im Herbst seiner Karriere gibt dann noch mal ein bisschen der Abwehrstabilität. Und ja, also sie haben sehr, sehr gut für mich in der Offensive das Ganze auch gelöst im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Auf die Dauer war natürlich dann Barcelona letztendlich nicht zu gefährden. Aber sie haben sich nie aufgegeben, auch wenn es mal ein paar Tore mehr waren, und haben dann verdient am Ende diese knappe 2-Tore-Niederlage nur erlitten. Und zumindest diese Mission, sich ein achtbares Ergebnis im Heimspiel zu erarbeiten, dann doch erfolgreich gelöst aus ihrer Sicht. Ich glaube, im Vorfeld hatte auch niemand ihnen große Chancen zugetragen. Also von daher kann man da schon sagen, dass Zagreb das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Und mit dieser Mannschaft ist das aller Ehren wert.
Man soll auch betonen, dass diese Generation eine sehr, sehr gute Generation ist. Ich meine, die Stepancic, der Brozovic und Co., sie kommen langsam, so, aber super Generation. Und vor allem, man sieht beim Heimvorteil wirklich groß da in der Halle, in der Arena. Sie sind fast unschlagbar. Nur Barca hat da gewonnen. Muss man in den nächsten Jahren mit Zagreb rechnen, nur wenn ein paar Spieler gehen, was immer wieder passiert, dann wird das anders. Aber diese Generation ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Ja, es gibt ja auch einen Umbruch in der kroatischen Nationalmannschaft. Also da sind einige Spieler jetzt etwas älter. Mal sehen, wie lange so ein Igor Vori beispielsweise noch in der Nationalmannschaft mit dabei ist. Ivan Obalic hat ja vor ein paar Jahren schon aufgehört. Der ist übrigens gleich dann noch Thema in dem Gespräch mit Kai Wandschneider. Aber eine Frage muss ich dann noch stellen, was den FC Barcelona angeht, Susu. Das ist ja immer unser großer Favorit. Vor jeder Saison sagen wir, der FC Barcelona, das ist die Mannschaft, die man zusammen mit dem THW Kiel schlagen muss, wenn man die Champions League gewinnen möchte. Bist du überzeugt von der Spielweise von Barcelona?
Ja, Ja, nicht immer, vor allem in der Liga, wo das für so einen Verein sehr, sehr schwierig ist, die volle Konzentration zu zeigen, weil die Liga einfach zu schwach ist für den FC Barcelona. Aber in der Champions League, wenn die großen Spiele kommen, dann spielt Barcelona wirklich sehr stark. Sie haben unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, ich glaube schon, sie bleiben das Favorit der Champions League.
Und der THW Kiel, bleibt er auch Favorit nach der 2-Tore-Niederlage in Szeged?
Der THW bleibt der Favorit für die Bundesliga.
Also du hast Angst quasi, dass der THW ausscheidet, oder würdest dich vielleicht sogar für Szeged freuen, wenn die weiterkommen?
Naja, okay, Szeged ist so ähnlich wie Zagreb. Sie spielen sehr gut Handball. Erstmal haben wir vor einem Jahr im EAF Cup Final Four in Berlin gesehen. Sie haben sogar einen Titel geholt. Sie haben sehr gute Spieler dabei und zu Hause sind sie wirklich schwer zu spielen. Der THW soll das packen. Im Rückspiel denke ich schon, aber von THW ist... ich würde nicht sagen Unsicherheit, aber man hat der THW gesehen vor 3-4 Wochen schon wieder mit jedes Spiel 10 oder 15 Tor Vorsprung Sieg gesehen. Und plötzlich war nicht so toll gegen den Rhein-Neckar Löwen und hat hier immer wieder nicht so gute Einstellungen manchmal oder Konzept ins Spiel. Das ist schwierig, der THW einzuschätzen. Klar, das bleibt eine große Nummer in Europa, aber nie so lesbar wie vor ein paar Jahren.
Mir fehlt da, Christian, ein wenig das Konzept im Positionsangriff. Dir auch?
Ja, also der THW hat natürlich individuell sehr starke Spieler und man verlässt sich da im Moment ein bisschen zu sehr auf diese individuelle Klasse, die halt ein Dufniak, ein Kaneas, ein Giecha einfach auf die Platte bringen. Man muss allerdings natürlich auch sagen, sie haben jetzt auch ein bisschen mit den Belastungen und mit den Verletzungen zu kämpfen. Also das macht ihnen natürlich auch zu schaffen. Und ich sag mal, wenn ich ein Spiel sehe, 29 Tore, das ist ja eigentlich noch okay offensiv in der Champions League. Aber 31 Gegentore dürfen auf keinen Fall fallen. Also muss man natürlich auch den Schlüssel für den Erfolg im Rückspiel dann in der Abwehr suchen, weil derart hoch darf dieses Rückspiel nicht ausgehen.
Bei den Torhütern vor allen Dingen, oder? So hast du auch dich gewundert, als dann das deiner Ege aus dem Hut gezaubert wurde?
Ja, ganz ehrlich, habe ich das Spiel von Kiel nicht gesehen. Ich war da beim Kommentieren für Paris. Ich freue mich, dass Steiner wieder in Kiel erscheint. Aber ich weiß nicht, was er da wirklich bringen kann. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich habe eine sehr gute Kim-Sonne gegen Rhein-Neckar Löwen gesehen. Aber das ist da auch ein bisschen Unsicherheit. Aber ich meine, wir sprechen von Sterbik in Skopje. Wir sprechen von Omeyer in Paris, von Mikler oder Alilovic in Veszprém. Und momentan sind Steiner, Ege und Kim-Sonne die beste Torwart in Europa. Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube auch eher nicht. Das könnte auf jeden Fall noch ein Problem werden. Ein Resultat haben wir noch. Vardar Skopje hat zu Hause mit 20-22 verloren gegen Kielce aus Polen. Überraschend für dich, wenn man weiß, dass Vardar ja eigentlich zu Hause sehr, sehr stark ist?
Überraschung nicht ganz. Also Kielce ist unglaublich solid und stark, kräftig vor allem. Das war ein Spiel wie vor ein paar Jahren, muss man erkennen. Harte Deckung, ganz harte Deckung, Tempo raus und gute Torhüter. Kielce ist wirklich, vielleicht manchmal fällt ein bisschen Idee im Spiel, aber sie sind praktisch sehr gut eingestellt, also dank Tanan Dutschibayev und sie haben wirklich eine Mannschaft, um das Ding zu holen.
Was auffällt, Christian, 4 Spiele und keines mit mehr als 2 Toren Unterschied ausgegangen. Ist doch fantastisch, dass wir so eine spannende Saison da erleben, beziehungsweise so ein spannendes Viertelfinale. Aber bevor du jetzt darauf noch kurz eingehst, am Ende dieser Antwort hätte ich dann gerne die klaren Tipps von dir, wer ins Final Four kommt.
Gut, die klaren Tipps, da setze ich mal auf Veszprém und Kielce, die für eine wirklich tolle Atmosphäre in Köln sorgen werden. Ich setze auf die langweiligen Favoriten Barcelona und Kiel. Das sage ich dir jetzt schon mal so vorweg. Ja, Kielce ist natürlich eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Und natürlich muss man auch sagen, wenn Talant Duschebaev nicht ganz genau weiß, wie man gegen den Linkshänder von Skopje dann verteidigen muss, dann da hat er natürlich auch einen gewissen familiären Vorteil dann auf seiner Seite, die Mannschaft richtig einzustellen. Also und so ein Alex war mit lediglich 2 Treffern, davon im ersten zum 1-0, also schon weitestgehend aus dem Spiel heraus.
Ja, das muss man sagen. So, wie sieht das bei dir aus? Siehst du die gleichen 4 Teams in Köln dann auch beim Final Four wie Christian?
Ja, genau gleiche Tipp. Also das ist die Sicherheit, aber sehe ich genauso, wenn eine Überraschung kommen sollte, dann würde ich auf Paris tippen.
Ich würde die Überraschung eher bei Saget
vermuten. Oh.
Aber das sehen wir.
Ja, das sehen wir. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr große Überraschung, sogar eine Sensation. Aber Sie haben die Rhein-Neckar-Löwen schon sehr souverän ausgeschaltet. Warum sollten Sie nicht auch den THW Kiel schlagen können, der gegen eben diese Rhein-Neckar-Löwen da nur unentschieden gespielt hat? Ja, also wir werden es beobachten. Die Zeit läuft uns ein wenig davon so. Ich weiß, du hast schon wieder den nächsten Termin. Ja, der Café Olé wartet wahrscheinlich, ne?
Nein, gar nicht. Café Olé ist schon drin. Ich habe ein Referat in ein paar Minuten.
Okay. Kein Problem. Alles klar, ich danke dir recht herzlich. Christian bleibt noch bei uns. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gleich sind wir dann zurück hier bei Kreisab. Zurück hier bei Kreisab. Wir wollen über den Frauenhandball sprechen, zusammen mit Christian Stein von Handball World. Gleich geht es dann wieder zurück in die DKB-Handball-Bundesliga zum Männerhandball. Aber zunächst mal ist die Champions League der Frauen unser Thema. Die vier Teilnehmer für das Champions League Final Four in Budapest stehen fest. Und wir müssen konstatieren, Christian, dass die EHF ohne, ich würde sagen, den Halbgastgeber planen muss, denn Győr ist an WADA gescheitert.
Ja, so sieht's wohl aus. WADA hat da eine sehr, sehr gute Leistung vollbracht, hat auch im Rückspiel dann nicht verloren, sondern einen Unentschieden in Győr erreicht. Da muss man wirklich vor der Mannschaft um Anja Althaus den Hut ziehen und wirklich gratulieren. Sie waren letztes Jahr schon beim Turnier dabei, genauso wie Buducnost Podgorica. Die anderen beiden Mannschaften sind jetzt das erste Mal beim Final Four dabei, aber es wird ein interessantes Teilnehmerfeld. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es voll wird.
Das würde mich auch sehr überraschen. Susan Müller hat keinen Treffer erzielt, stand nicht mal auf dem Spielberichtsbogen. Letzte Woche beim Hinspiel ist sie auch ohne Torerfolg geblieben. Weißt du, was da los ist?
Ja, es gibt Gerüchte, dass der Vertrag mit Susan Müller aufgelöst werden soll oder so, aber weiteres habe ich da auch noch nicht gehört. Von daher kann man da auch im Moment nur schwer spekulieren und natürlich ist mein Ungarisch auch nicht gerade das Beste. Also von daher ist es da noch ein bisschen zu früh, irgendwas zu sagen, aber bei uns kamen dann auch schon die Meldungen an, dass die Zusammenarbeit mit Győr demnächst endet oder schon beendet ist.
Oh, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch natürlich für den Spielermarkt in Europa. Susan Müller auf jeden Fall offensiv zumindest eine absolute Top-Spielerin und Linkshänderin, die sind sehr, sehr gefragt. Von daher wird das interessant zu beobachten sein, was da mit ihr passiert. Tja, was soll man dazu sagen? Also sehr interessante Entwicklung, was das angeht. Und könntest du dir vorstellen, dass sie dann auch wieder zu einem ausländischen Top-Club geht oder eher zurück in die Bundesliga?
Ja, das wird man sehen müssen. Also Susan Müller ist mit Sicherheit eine Spielerin, die für die europäischen Topclubs grundsätzlich interessant ist, von ihrem Potenzial her, was sie als Sportlerin mitbringt. Von daher kann man sich natürlich vorstellen, dass sie zum Beispiel bei einem Verein wie WADA Skopje oder auch bei Bayer Mare oder Vibor vielleicht mal ins Beuteschema passen würde. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch eine menschliche Komponente immer berücksichtigen. Es gibt immer Spielerinnen, die ins Ausland gegangen sind, denen es da nicht ganz so gut gefallen hat und die sich dann wieder dazu entschieden haben, letztendlich in die Bundesliga zurückzukommen. Für Susan Müller war es jetzt schon die zweite Auslandsstation. Also von daher denke ich eigentlich, dass sie das ganz gut abschätzen kann, wie diese Auslandsaktivitäten einzuschätzen sind. Aber klar, also sie hilft jedem Bundesligist letztendlich weiter.
Ich glaube, sie könnte, auch wenn sie wollte, jeder Mannschaft der Welt weiterhelfen. Ich korrigiere dich übrigens ungern, ist ja die vierte Auslandsstation gewesen. Also sie war bei zwei Vereinen in Dänemark, dann war sie bei Krim und jetzt bei Győr. Und es wäre jedes Mal nur für ein Jahr beim gleichen Verein gewesen. Also es sagt vielleicht auch ein bisschen was aus. Vielleicht ist das Ausland auch einfach nichts für sie. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie in dieser Saison auch von Verletzungen geplagt gewesen ist. Und die Europameisterschaft, das war ja auch ein Kapitel für sich. Da war sie auch nur ganz, ganz kurz mit dabei. Vielleicht hätte sie das lieber bleiben lassen sollen. Also man weiß nicht genau, was da in Győr los ist. Und wir blicken noch eben auf alle anderen Ergebnisse. Auf 1 leider 18-36 hat der Thüringer HC bei Larvik verloren. Zumindest in der Höhe überrascht das dann doch ein bisschen.
Ja, in der Höhe überrascht es. Herbert Müller konnte sich auch nicht erinnern, ob man jemals so hoch verloren hat. Und ich denke, damit hat niemand im Vorfeld gerechnet. Natürlich war bekannt, dass Larvik aus seiner Deckung heraus sehr schnell mit Kontern Fehler bestrafen kann. Das Hauptaugenmerk der Kritik richtete sich letztendlich auch auf den Angriff, wo man aus dem Rückraum nicht genügend Gefahr ausgestrahlt hat, immer wieder nur den Kreis gesucht hat, ohne irgendwie selbst gefährlich zu werden. Und das war alles zu vorhersehbar für so eine abgezockte Mannschaft wie Larvik. Wir dürfen nicht vergessen, diese Mannschaft hat diese Saison noch gar kein Spiel verloren. Weder in der heimischen Liga noch in der Champions League. Und von daher ist es natürlich so, dass man das Spiel wahrscheinlich auch so verloren hätte. Aber natürlich, die Höhe ist schon ein Schlag ins Kontor des THC. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es haben viele Spielerinnen gefehlt, wie Nadja Nikolaja, wie eine Jana Krause, eine Sonja Frei. Aber die haben vor einer Woche auch schon gefehlt beim Hinspiel, wo man nur knapp unterlegen war.
Genau, da hat man nur mit 3 Toren verloren. Also diese Diskrepanz zwischen den Spielen mit einer Woche Abstand, die überrascht dann schon. Wir wollen aber weiterblicken auf die anderen Ergebnisse, die noch fehlen. Dynamo Wolgograd hat nämlich gegen Baia Mare das Ding noch drehen können. 30-25 haben sie das Rückspiel gewonnen, zusammen mit Vardar und Larvik dann also beim Final Four. Und Budućnost Podgorica hast du ja eben auch schon kurz erwähnt, die sind ebenfalls mit dabei. Nur kurz eine Antwort, also sprich nur den Namen des Vereins. Wer macht's am Ende?
Ich sag mal Budućnost.
Gut, das wäre auf jeden Fall schön aus deutscher Sicht, denn da ist Clara Woltering ja mit dabei und vielleicht ist es mehr oder weniger das letzte Spiel, was sie dann für ihren aktuellen Verein bestreiten würde. Das erfahren wir dann aber wahrscheinlich etwas später in dieser Saison, schauen wir mal. Aber es gibt noch ein Thema im Frauenhandball, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen und das kann ganz massiv den weiteren Verlauf der Saison beeinflussen. Was war denn da los, Christian?
Ja, übers Wochenende hat eigentlich jeder geglaubt, dass Frisch auf Göppingen gegen die HSG Blomberg-Lippe gewonnen hat. 26-24, ein ganz überraschendes Ergebnis letztendlich. Und Göppingen konnte sich dadurch in der Tabelle eigentlich erstmal auf Platz 10 verbessern. Ist aufgrund der Tordifferenz am Bietigheim sogar vorbeigezogen. Allerdings musste die HWF nun diese Punkte aberkennen, weil Göppingen eine Spielerin aus der A-Jugend nach ihrem 18. Geburtstag zum dritten Mal auf Landespass eingesetzt hat.
Also im Prinzip ein formaler Fehler. Findest du sowas bestrafenswert?
Na gut, die Regel ist nun mal, wie sie ist. Sie hat auch schon andere Vereine in der Vergangenheit getroffen. Ich kann mich daran erinnern, dass die TuS Metzingen damals deswegen zum Beispiel nicht aufgestiegen ist aus der zweiten in die erste Liga. Vor vielen, vielen Jahren hat es auch schon mal Bayer Leverkusen erwischt. Also es ist eine Regel letztendlich, die seit vielen Jahren so ist. Und letztendlich muss man ja nur einen Bundesliga-Pass dann für diese Spielerin beantragen. Dann ist das ganze Prozedere ja aus der Welt geschafft.
Es wäre so einfach, ja? Ist das dann nur menschliches Versagen oder vielleicht auch einfach Unwissenheit, dass man nicht darüber informiert ist, vielleicht neue Personen im Verein sind, die das gar nicht kennen?
Naja, Unwissenheit wäre dann eine gewisse Art von Unprofessionalität, die man den Leuten dann vorwerfen würde. Es ist natürlich immer die Frage, inwiefern man gerade den 18. Geburtstag einer Spielerin aus der eigenen Mannschaft nicht mitbekommt, ja. Da kann man natürlich sagen, diejenigen, die dafür vielleicht viel zu sagen haben, waren bei der Geburtstagsparty nicht dabei. Allerdings, einen Tag vorher hatte man gerade das Heimspiel gegen die Füchse Berlin gewonnen. Könnte ich mir vorstellen, dass man da den Samstagabend nutzt und noch irgendwie gemeinsam hinterher auf den Geburtstag anstößt. Aber da bin ich natürlich weit genug von weg, um nicht zu wissen, wie es da in Göppingen selber aussieht. Und ja, von daher ist es manchmal auch einfach so eine Schludrigkeit, dass man sich einfach da nicht die Gedanken zugemacht hat, was passiert jetzt mit dem 18. Geburtstag, weil es gibt ja zum Beispiel auch Spielregeln wie das Doppelspielrecht, wo dann der Geburtstag nur am Saisonanfang sozusagen vor dem ersten Spieltag nachgeschaut wird und dann für den Rest der Saison ändert sich erstmal nichts. Und das könnte ich mir eher vorstellen, dass das der Fall gewesen ist, dass man sich gesagt hat, die kann diese Saison noch komplett auf den Landespass spielen und dass man da diese Besonderheit einfach nicht auf dem Schirm hatte.
Zumal man dazu sagen muss, dass man zu Saisonanfang in Göppingen sicherlich nicht davon ausgegangen ist, dass so viele Spielerinnen verletzt sind, dass sie überhaupt so oft zum Einsatz kommt. so oder so ein ganz, ganz wichtiger Punktverlust, beziehungsweise gleich zwei Zähler, die frisch auf Göppingen da wahrscheinlich dann im Kampf um den Klassenerhalt fehlen werden. Sie rutschen damit zurück auf den 11. Platz. Bietigheim zieht vorbei und sie haben nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Das Abstiegskampfrennen, beziehungsweise der Kampf um den Klassenerhalt, ist da auch sehr, sehr eng, denn am Wochenende gab es ein wichtiges Spiel in der Frauenbundesliga, wo die Trierer Miezen mit 29-23 gegen Koblenz gewonnen haben und das Rennen ist dementsprechend wieder offen. Trier und Celle mit jeweils 8 Punkten, Koblenz mit 9 Punkten und Göppingen dann also mit 10 Punkten. Alle haben die gleiche Anzahl an Spielen absolviert. Christian, ich danke dir recht herzlich. Der nächste Christian, der steht nämlich schon parat und dann geht es wieder zurück in die DKB Handball Bundesliga. Mit Christian Bendig vom Minder Tageblatt spreche ich exklusiv über das Spiel TBV Lemgo bei GWD Minden.
Ja, ich darf mich auch verabschieden und natürlich noch den Hinweis machen, beim nächsten Spieltag geht es mit dem Duell Celle gegen Trier und Bietigheim gegen Göppingen weiter. Das wird also richtig spannend.
Also, da werden wir auf jeden Fall wieder drüber sprechen. Danke Christian und kurze Pause hier bei Kreisab. Zurück bei Kreisab und zurück jetzt auch beim Männerhandball, nachdem wir eben kurz zu den Frauen gegangen sind. Mit Christian Schein von Handball World begrüße ich jetzt den nächsten Christian in der Runde, nämlich Christian Bendig vom Mindener Tageblatt. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Wir waren zusammen in der Halle und haben ein Spiel gesehen gestern, TBV Lemgo bei GWD Minden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war äußerst souverän, was der TBV da gespielt hat und äußerst erschreckend, was GWD da gespielt hat.
Ja, da kann man dir uneingeschränkt recht geben. Also das war sicherlich jetzt von den letzten Wochen das absolut schlechteste Spiel von GWD Minden. Und das ist natürlich besonders ärgerlich, dass es zum einen im Derby gegen Lemgo passiert ist und dann vor allen Dingen auch in diesem, ja, hat es ja jeder auch vorher gesagt, es ist ein 4-Punkte-Spiel. Und dass man da die Leistung nicht auf die Platte bringt, ist richtig, richtig ärgerlich. Und da ist klar zum Ausdruck gekommen, dass wenn GWD in der Bundesliga aktuell in dieser Situation Punkte holen will oder holen muss, dann muss einfach alles zusammenlaufen.
Was lief denn gestern nicht zusammen bei GWD aus deiner Sicht?
Ging eigentlich auch schon los in der Anfangsphase im Spiel vorne. Der Ball lief in meinen Augen viel zu langsam. Das hat es halt Lemgo sehr einfach gemacht, gegen die Rückraumspieler zu verteidigen, dort Lücken zuzustellen. GWD kam so gut wie gar nicht in die Tiefe, musste halt lange vor der Abwehr hin und her spielen und hat Lemgo gar nicht in die Bewegung gebracht und damit waren dann auch die Außen abgemeldet.
Hat denn diese aktuelle Mindener Mannschaft gar kein Erstliganiveau aus deiner Sicht? Das hört sich ja eigentlich mehr oder weniger erschreckend an.
Doch, sie hat schon Erstliganiveau, aber sie hat es halt in dieser Saison zu oft nicht geschafft, dieses Niveau, das sie eigentlich hat. Also sie hat es gegen Hannover gezeigt, sie hat es gegen Balingen gezeigt, ich glaube, HSV haben wir auch zu Hause geschlagen. Sie zeigt es einfach nicht oft genug. Jetzt unter Carstens hat es häufig gezeigt, der auswärtige Gummersbach, der war richtig stark. Aber gestern gegen Lemgo hat es einfach nicht gereicht. Das war in allen Mannschaftsteilen zu wenig.
Man muss auch sagen, das Torhüter-Duell hat dann Beutler klar für sich entschieden.
Ja, gefühlt, also als ich gestern in der Halle war, habe ich gesagt, klar, dann Beutler war beiden Mindener Keepern eindeutig überlegen. Aber in der Summe hat er 2 Paraden mehr. Es waren 16 Paraden zu 14 Paraden von Fortmann und Eilers. Von daher kann man jetzt nicht davon sprechen, dass er das so klar gewonnen hat. Sicherlich hat er wichtige weggenommen, wichtige freie, aber jetzt in der Summe hat er, wie gesagt, auch nur 2 Paraden mehr.
Interessante Statistik. Hätte ich nicht gedacht, nachdem ich das Spiel gestern beobachtet habe, dann Beutler für mich auf jeden Fall herausragend mit 16 Paraden. Das ist ja auch eine sehr, sehr gute Leistung, müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Was mich überrascht hat, war, wie souverän Lemgo das dann am Ende auch runtergespielt hat.
Das hat mich auch überrascht. Also man hat ja dann häufig, oder man weiß ja, dass Mannschaften, die unten drin stehen, die dann auswärts mit 4 oder 5 Toren führen, dass sie dann vielleicht doch immer nochmal so einen Einbruch kriegen, Pfiffe gegen sich bekommen. Aber das ist gestern ausgeblieben. Also die haben wirklich das richtig, richtig abgezockt runtergespielt und wild sicherlich auch auf Tim Sutton raus,
ja,
der das
durchaus
für den 18-Jährigen einfach fantastisch gestern gelöst hat. Da muss man den Hut vorziehen.
Ja, 4 Tore selber hat er gemacht und er hat dann hinterher auch in der Mitte gespielt, denn Benjamin Hert hat sich da verletzt. Und was mich dabei vor allem so begeistert hat, ist diese Ruhe und dass er sich auch in entscheidenden Situationen dann auch mal den Wurf genommen hat und dann auch getroffen hat. Ich erinnere mich da an einen Wackler, beziehungsweise wo er sich einmal um die eigene Achse dreht und den dann noch im Fallen rechts oben in den Winkel knallt. Also wenn das in Ansätzen das schon war, was er drauf hat und das so weitergeht, dann steht ihm eine große Zukunft bevor.
Da muss man ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ich weiß jetzt nicht, geht er nächstes Jahr wieder zurück zu den Rhein-Neckar-Löwen oder bleibt er noch in Lemgo? Ich denke, es würde ihm besser tun, noch ein Jahr in Lemgo zu bleiben. klar, er muss das jetzt erstmal alles noch bestätigen. Er ist jetzt 18 Jahre alt und hat noch die ganze Karriere vor sich. Und da muss er jetzt auch, glaube ich, nochmal in den nächsten 2-3 Jahren auch noch ein paar Schritte nach vorne machen. Jetzt spielt er vielleicht noch mit jugendlicher Unbekümmertheit, aber irgendwann sind halt auch die Abwehrreihen vielleicht ein bisschen besser auf ihn eingestellt. Und dann muss er sich beweisen. Aber prinzipiell, klar, hat er, glaube ich, das Zeug zu einer sehr, sehr guten Karriere.
Das steht, glaube ich, außer Frage. Ja, dann gucken wir doch nochmal wieder auf die Mannschaften. Das Restprogramm ist sehr, sehr interessant. Wir wollen Friesenheim da noch mit reinholen, denn in unserem kurzen Gespräch vor der Aufzeichnung haben wir gesagt, das sind wahrscheinlich die drei Mannschaften, die sich noch am meisten Sorgen machen werden, beziehungsweise sich Hoffnung machen dürfen. Am Wochenende spielt nämlich der Bergische HC gegen den TuS N. Lübbecke auswärts. Und der Sieger sollte mehr oder weniger durch sein. Unentschieden würde natürlich beiden Mannschaften auf jeden Fall ein kleines Polster auch verschaffen. Balingen, da muss man mal abwarten, aber wir konzentrieren uns auf Lemgo und auf Minden sowie Friesenheim. Ausgangsposition. Friesenheim hat ein Spiel weniger absolviert und einen Pluspunkt, folglich aber auch einen Minuspunkt weniger auf dem Konto. Lemgo und Minden stehen bei jeweils 22 zu 40 Zählern, aber Lemgo hat einen riesigen Vorteil. Sie haben ein deutlich besseres Torverhältnis als GWD Minden und ein mit Abstand besseres Torverhältnis. Also 99 Tore besser als die TSG Friesenheim. Das ist die Ausgangsposition. Schauen wir zunächst mal auf den Club, den du ganz intensiv verfolgst, nämlich GWD Minden. Was haben wir denn da im Restprogramm noch zu bieten an Gegnern und wie schätzt du die Chancen ein?
Also erst einmal geht es jetzt zum HSV. Da muss man abwarten, inwieweit die ja mit ihrem relativ knappen Kader die Europapokalbelastung einigermaßen wegstecken. Aber prinzipiell glaube ich nicht, dass beim HSV was zu holen sein wird. Von daher, da fährt man hin und muss gucken, dass man vielleicht eine Überraschung landet, aber auf jeden Fall nicht, dass man da nicht untergeht. Und dann kommt halt die MT Melsungen, die kämpfen, glaube ich, auch noch im Europacup, haben auch diese Doppelbelastung. Da glaube ich, dass dort was geht für GWD. Das denke ich, dass dort 2 Punkte eingefahren werden. Gut, über Kiel müssen wir nicht reden. In der Ostseehalle wird auch nichts zu holen sein. Dann haben wir hier in der Kampfhalle Magdeburg. Die kämpfen ja noch mit Flensburg um die Champions League. Die werden sie also nicht hier ins Boxhorn jagen lassen. Die werden das, glaube ich, auch lösen. Und dann haben wir ja den absoluten Knaller dann am letzten Spieltag mit dem Gastspiel in Friesenheim. Das wäre das zweite Spiel von den 5, die wir gerade durchgehen, wo ich sage, da könnten noch 2 Zähler rausspringen.
Also dann käme am Ende, wenn wir es positiv rechnen, für GWD Minden, 26 Pluspunkte raus. Wir springen zur TSG Friesenheim. Die spielen noch in Balingen, zu Hause gegen Magdeburg, in Erlangen, zu Hause gegen den BHC, bei den Rhein-Neckar-Löwen und eben, wie du gerade schon gesagt hast, zu Hause gegen GWD Minden. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie gegen Magdeburg verlieren zu Hause und dass sie auch nicht gewinnen bei den Rhein-Neckar-Löwen, würde mich jedenfalls sehr überraschen. Dazu noch ein schwieriges Auswärtsspiel bei heimstarken Balingern. Aber sie haben ein Auswärtsspiel in Erlangen, das man durchaus gewinnen kann. Und eben die beiden Heimspiele gegen den BHC und gegen Minden. Wie viele Punkte holt denn deiner Meinung nach Friesenheim noch in dieser Spielzeit?
Also ich glaube, dass Friesenheim vor dem letzten Spieltag 25 Punkte haben wird. Und dann kommt es halt zum Finale mit GWD Minden. Und da hoffe ich natürlich, dass GWD gewinnen wird. Ich habe da aber auch leise Bauchschmerzen aufgrund zweier Personalien bei Friesenheim mit Oliver Tesch und mit Stefan Just, die ja nun mal auch eine GWD-Vergangenheit haben. Und ich glaube, dass die es ihrem alten Arbeitgeber dann auch nochmal richtig zeigen wollen.
Dann haben wir noch einen Verein, der übrig bleibt, der TBV Lemgo, mit dem besten Torverhältnis dieser drei Mannschaften ausgestattet. Und das kann noch ein richtiger Faustpfand werden im Abstiegskampf. Zu Hause gegen Gummersbach. Bei der SG Flensburg-Handewitt, dann 2 Heimspiele gegen Hannover und Hamburg und zum Abschluss auswärts in Kiel. Da werden sie nichts holen. Ich glaube, auch in Flensburg wird es relativ schwer, aber sie haben 3 durchaus machbare Heimspiele.
Ja, die werden Gummersbach schlagen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Die haben jetzt diesen Rückenwind. Die haben 4-0 Punkte geholt gegen den BHC, wo sie sich nach einer relativ schwachen ersten Halbzeit da zurückgekämpft haben. Ich glaube, die haben die zweite Halbzeit dann mit 11 Toren gewonnen. Hannover-Burgdorf, die kommen als gerettete Mannschaft dann nach Lemgo, weil die halt einen Spieltag vorher zu Hause Wetzlar schlagen werden und damit dann im sicheren Fahrwasser sind. Von daher denke ich, dass Hannover auch geschlagen wird. Die haben sich auch hier in Minden auch nicht sehr gefestigt präsentiert. Also das sind für mich sichere 2 Punkte. Ja, und dann haben wir den HSV Handball. Ich habe ja das gerade gesagt, für Minden in Hamburg wird da nichts zu holen sein, aber ich bin der Meinung, dass man den HSV zu Hause immer mal schlagen kann. Von daher haben die vor dem Hamburg-Spiel schon 26 Punkte und könnten dann wirklich richtig, richtig safe sein, wenn sie dann zu Hause gegen HSV einen Punkt holen werden.
Also es könnte eventuell darauf ankommen, ob Friesenheim zum Saisonende Minden schlägt und ob Lemgo eben diese drei Heimspiele gewinnt. Was würdest du denn vom Gefühl her sagen? Also so wie ich dich jetzt verstanden habe, Lemgo wird das am Ende dann doch packen.
Davon gehe ich jetzt Stand heute aus. Hoffnung bei GWD ist natürlich immer noch vorhanden. Man darf jetzt sicherlich nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Aber realistisch betrachtet hat man diesen Klassenhalt, sollte ja nicht geschafft werden, schon viel früher aus der Hand gegeben und nicht erst jetzt mit dem Spiel gegen Lemgo. Ich denke da auch so ein bisschen dran zurück an das Spiel gegen Göpping. Da hätte man den Auswärtssieg von Erlangen vergolden können. Göpping war an dem Tag schlagbar, aber es hat halt aus verschiedenen Gründen da nicht gereicht. Ja, und das sind so Knackspieler aus der jüngeren Vergangenheit, aber da gab es sicherlich noch das ein oder andere in der Hinrunde, das Spiel gegen Gummersbach, dass man nach klarer 4-Tore-Führung völlig leichtfertig aus der Hand gibt, einen 1-9-Lauf oder einen 1-10-Lauf kassiert. Da sind einfach schon zu viele Punkte, die eingefahren hätten werden müssen, sind einfach liegen gelassen worden.
Dann bleibt mir nur noch die Frage im Prinzip nach der Perspektive, denn du gehst ja von einem Abstieg in die zweite Liga aus. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, Erik Schmidt war ja hier zu Gast, der hat gesagt, mir fehlt in Friesenheim eben diese Perspektive. Wir haben über Lemgo intensiv gesprochen, auch zuletzt. Da hieß es ja, Plan B, da muss man da mal gucken. Wie sieht das denn in Minden aus? Wird man dann den Wiederaufstieg anpeilen können? Ist das möglich mit den finanziellen Mitteln dort?
Also ich glaube, dass für Worst Case, wo ich ja glaube, dass er leider Gottes eintreten wird, dass GWD Minden alles daran setzen wird, sofort wieder hochzukommen. Also bin ich fest von überzeugt. Also auf zweite Liga hat im Verein und glaube ich hier in der Stadt und im Umfeld keiner Bock. Sponsoren glaube ich erst recht nicht. Und es gibt hier auch eine latente Diskussion um eine neue Halle. Und die wird unter Garantie nicht kommen, wenn GWD, sage ich jetzt mal, nicht im Mittelmaß, aber im oberen Mittelfeld der zweiten Liga sich hält, aber nicht nach oben kommt. Sondern wenn man als Absteiger runterkommt, dann muss man, glaube ich, alles dafür setzen, um direkt im ersten Jahr wieder hochzukommen und diese Trotzreaktion, diese Trotzstimmung mitzunehmen, die Stadt wieder hinter sich zu bringen, dass die auch in der zweiten Liga kommen, weil sie halt wieder Erstliga-Handball haben wollen. Ansonsten wird es echt schwierig. Also vielleicht noch im zweiten Jahr, aber wenn man zweimal hintereinander dann den Aufstieg nicht schafft, dann wird es eine schwere Zeit für GWD.
Also, es sieht nicht gut aus für Grün-Weiß-Dankersen Minden, einen der Traditionsvereine in der DKB-Handball-Bundesliga. Das Schöne ist übrigens, Christian, wir haben das jetzt alles mal durchkalkuliert, aber die Ergebnisse, die kommen meistens sowieso anders, als wir das erwarten. Und in dieser Saison ganz besonders. Ich danke dir recht herzlich auch für deine Zeit und ihr solltet dranbleiben, denn gleich ist Kai Wandschneider zu Gast, der Trainer der HSG Wetzlar. Und das ist einer der interessantesten Charaktere in der Bundesliga und ich denke, der hat eine Menge zu erzählen. Es ist Zeit für das Interview der Woche hier bei Kreisab und ich begrüße einen Trainer aus der DKB Handball Bundesliga. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, uns zur Verfügung zu stehen. Kai Wandschneider von der HSG Wetzlar ist mein Gast. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Wir müssen natürlich noch ein wenig sprechen über das, was am letzten Wochenende los war. Die HSG Wetzlar hat 28-28 unentschieden gespielt beim Bergischen HC. Ich hatte die Möglichkeit, das Spiel noch live zu begleiten und ich hatte hinterher das Gefühl, dass alle irgendwie einverstanden waren mit dem Unentschieden auf beiden Seiten. Sowohl Sebastian Hinze, der Trainer des BHC, als auch Sie, die beiden Geschäftsführer. Ich fand eigentlich, die HSG war die bessere Mannschaft. Sie nicht?
Ja, was heißt die bessere Mannschaft? Es ist natürlich bitter, wenn man eigentlich das ganze Spiel überführt, zur Halbzeit mit 2, zwischendurch auch mal mit 4 Toren. Wenn man dann ganz am Ende durch so ein Viktor Szilagyi-Tor dann noch einen Punkt abgibt. Aber sagen wir so, vom Spielverlauf her war der Bergische HC für mich in den letzten so 10 Minuten etwas mehr am Drücker als wir. Und haben ja auch eine Führung, glaube ich, verpasst durch einen verworfenen 7 Meter, so dass das Spiel auch noch in die andere Richtung hätte kippen können. Und wenn man so sieht, wer da alles verloren hat beim Bergischen HC, Berlin, ja, Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg, es haben nur ganz wenige Mannschaften überhaupt da punkten können, konnte ich das eigentlich einordnen. Und wir hatten jetzt im Jahr 2015 auswärts keine guten Auftritte in den 3 Spielen vorher, so dass bei mir dann am Ende doch eher die Freude überwogen hat, dass wir ja uns endlich mal wieder auswärts wirklich gut präsentiert haben. Und ja, insofern war ich dann mit dem Punkt zufrieden.
Es geht ja sehr, sehr eng zu in der Handball-Bundesliga in dieser Saison. Also der HSV als Achter mit 30 Pluspunkten ist nur 9 Punkte vor der TSG Friesenheim platziert, die auf Platz 17 liegen. Haben Sie da eine Erklärung für, warum das so spannend ist in diesem Jahr? Ist das vielleicht auch ein Niveauverlust im Vergleich zu den letzten Jahren?
Na, ich würde sagen, so im Mittelfeld nichts. Also da ist jeder in der Lage, jeden zu schlagen. Aber ich sehe so eine Entwicklung, ob das dann schon wirklich eine Entwicklung ist oder jetzt einmalig in dieser Saison, das weiß ich nicht. Aber wir haben immer in den letzten Jahren von den Big Five gesprochen, die eigentlich sehr zuverlässig punkten, also gegen Mittelfeldmannschaften, vor allem aber gegen Mannschaften aus dem unteren Drittel. Und das fing schon an, sich zu verändern durch die beiden Kieler Niederlagen zum Auftakt in Lemgo und in Balingen. Aber auch die Rhein-Neckar-Löwen verlieren in Erlangen bei einem Aufsteiger und haben auch beim Bergischen AC verloren, aber vor allem Hamburg ist halt nicht die Mannschaft der letzten Jahre. Berlin auch nicht so stabil. Also sie haben eine ganz schwierige Hinrunde gehabt, so dass man eben mehr Punkte braucht, um drin zu bleiben. Und ich finde, dass die Aufsteiger sehr gut spielen. Friesenheim überrascht doch, das muss man sagen. Und Erlangen ist eben außergewöhnlich heimstark. Dadurch ist das alles ausgeglichener und kann sein, dass man das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte 28 Punkte braucht, um drin zu bleiben. Es könnte sogar sein, wenn man sich das Restspielprogramm von Minden und Lemgo anguckt, dass sogar eine Mannschaft mit 28 Punkten absteigt. Und das ist neu.
Das heißt, Sie machen sich noch ein bisschen Sorgen mit den 28 Punkten, die HSG Wetzlar auf dem Konto hat?
Sorgen mache ich mir nicht, weil wir sehr stabil spielen die ganze Saison über, weil wir noch 6 Spiele haben, davon 4 zu Hause. Und also ich bin fest davon überzeugt, dass wir da noch punkten werden. Aber natürlich ist noch keine Entspannung angesagt. Was mir ein bisschen Sorgen macht, das geht allen Trainern so, dass wir jetzt wieder so eine 3-wöchige Spielpause haben und am Ende der Spielpause spielen wir zu Hause gegen Balingen, was wir gewinnen wollen, können, in gewisser Hinsicht auch müssen. Und wir wissen aber nicht, was in dieser Pause passiert, weil wir eben, ich glaube, bei uns sind 7 Nationalspieler weg. Wir haben oft erlebt, dass Nationalspieler verletzt zurückgekommen sind oder völlig ausgepumpt. Wir haben dann nur ein paar wenige Tage mit der gesamten Mannschaft, weil das Spiel schon freitags ist und sonntags noch Spiele stattfinden. Da spielt Deutschland gegen Spanien. Es könnte sein, dass Steffen Peter und Andi Wolf da bei der Nationalmannschaft mit dabei sind. Frankreich spielt gegen Mazedonien am Sonntag. Da sind Guillaume Joly und Dejan Manaskov auf jeden Fall weg. Und es sind weitere Spieler weg. Und da macht man sich schon immer Gedanken. Hoffentlich kommen die Jungs vor allem gesund und unverletzt zurück. Das heißt, es kann immer sehr viel passieren. Und das erleben viele Mannschaften oder vor allem viele Trainerkollegen. Also man weiß nie, was passiert am nächsten Tag. Auch wir haben eine unglaubliche Verletzungsmisere in der Hinrunde gehabt, wo wir Phasen, also 8 Spieler auf Kent Robin Tönnissen verzichten mussten und auch in Spiele reingegangen sind, wo wir gar keinen Linkshänder mehr auf Rückraum rechts einsetzen konnten. Und das passiert oft über Nacht. Da kann man dann eben nie sich entspannen, sondern muss immer sehen, dass man die Spannung aufrechterhält und so schnell wie möglich die Punkte einfährt.
Wo Sie gerade von Verzichten gesprochen haben, ab der kommenden Saison müssen Sie auf Ivano Balic verzichten. Er hat zwar jetzt am Wochenende nur ein Tor selber erzielt, aber ich finde trotzdem ein überragendes Spiel gemacht. Vor allem, wie er die Halben wieder in Szene gesetzt hat, fand ich schon spielentscheidend, weil die immer wieder dann die Möglichkeit hatten, gut zum Abschluss zu kommen. Ist das noch ein Weltklasse-Spieler, obwohl er nicht mehr so die überragenden Spiele hat, vielleicht auch was die Torquote angeht, wie das vielleicht noch in der Vergangenheit war?
Ja, das Ivano ist immer noch ein überragender Spieler. Also er ist gerade ja diese Tage 36 Jahre alt geworden und wir sehen das schon bei unseren Athletiktests, dass er noch nach wie vor einer der schnellsten in der Mannschaft über so kurze Antritte ist, 5 Meter, 10 Meter, aber auch 20 Meter Sprints ist er noch unter den besten 3. Und also das ist schon außergewöhnlich, muss man sagen. Und er hat einfach ein geniales Auge für seine Mitspieler, für die Situation. Also das, was man so Entscheidungsverhalten nennt, ja, Handlungsschnelligkeit, das ist außergewöhnlich. Und da muss er sich nach wie vor keinem Bundesligaspieler verstecken. Ganz im Gegenteil. Also er ist da halt nach wie vor, gehört er aus meiner Sicht zu den Besten in der Bundesliga. Aber auch was seine Abwehr, da fehlen ihm im Moment so manchmal fehlt ihm der ein oder andere Millimeter, aber er kann eben antizipativ spielen. Er weiß, was passiert. Er weiß das im Angriff und in der Abwehr. Und davon profitieren alle Spieler, also nicht nur die Halben, sondern auch der Kreisläufer. Davon profitiert man aber auch als Trainer, weil er eben neben diesen außergewöhnlichen Fähigkeiten eben auch über eine unglaubliche mentale Stärke verfügt. Also ihm ist eine Crunch-Time völlig egal. Er spielt dort genauso konzentriert und in gewisser Hinsicht entspannt wie in den ersten 10 Minuten des Spiels. Und ich habe das ja schon öfter betont, also Ivano ist einfach ein Geschenk für eine Mannschaft und auch für einen Trainer.
Ich muss sagen, wenn ich nicht am Kommentatorentisch gesessen hätte, ich hätte, glaube ich, an der Kasse noch 50 Euro bezahlt, um den nochmal spielen zu sehen. Sensationeller Spieler, das muss man wirklich sagen. Und jemand, der in die Geschichte des Handballs eingehen wird, wenn er denn am Saisonende dann auch aufhört. Ja, jetzt gelten Sie, um nochmal auf Sie persönlich zurückzukommen, als innovativer Trainer. Das liest man zumindest immer. Vielleicht können Sie mal selber erklären, woher dieser Ruf überhaupt kommt.
Ja, das weiß ich nicht. Es ist mir neu. Keine Ahnung, wer das sagt. Was heißt innovativer Trainer? Also ich habe halt sehr, sehr lange in Dormagen gearbeitet, über 10 Jahre und dort auch sehr, sehr viel mit jungen Spielern. Ob das nun Kantar Maillé war, Max Holz, Adi Pfahl war mit 22 Jahren, bei mir Christoph Schindler, also die alle dann später wirklich hochklassige Bundesliga-Spieler geworden sind. Kantar Maillé jetzt sogar Weltmeister. Sein Vater Pascal Maillé durfte ich auch noch trainieren. Also der auch Weltmeister wurde 95 als Kapitän der französischen Mannschaft, die da den ersten Titel überhaupt geholt hat. Und Christian Nippes war bei mir, der beim Bergischen AC eigentlich aussortiert war und so wie ich damals informiert war, schon aufhören wollte, Handball zu spielen. Und diese Spieler haben sehr, sehr schnell Fuß gefasst und innovativ würde ich nicht sagen. Also da muss man immer vorsichtig sein. Es ist schwer. Alfred Gislason hat jetzt noch einen bemerkenswerten Artikel geschrieben im Handball in Zeit. Es wird immer schwerer, weil die Pausen immer kürzer werden, die internationalen Ereignisse immer häufiger, wirklich innovativ tätig zu sein. Aber vielleicht in diesen Anfangsjahren, wo wir in Dormagen Mannschaften entwickeln konnten über etliche Jahre. Dort haben sich dann Spielräume aufgetan, um vielleicht neue Angriffskonzepte zu entwickeln. Ich war ja auch 7,5 Jahre beim TV Jahn-Bahn, einer Kölner Mannschaft. Da haben wir schon ganz viel mit offensiven Deckungen operiert, 3-3-Deckung, 1-5-Deckung, auch offene Manndeckung, also je nachdem, welche Spieler mir zur Verfügung standen. Und das sind halt so Dinge, die man dann in diesem knallharten Tagesgeschäft der Bundesliga nicht mehr so verfolgen kann. Also hier geht es eigentlich immer nur darum, im nächsten Spiel zu punkten. Wir haben eine extrem hohe Fluktuation, also diese Beschleunigung, die wir allgemein in der Gesellschaft haben, die meiner Meinung nach zu einem rasenden Stillstand letzten Endes führt. Diese Beschleunigung hat die Bundesliga auch erfasst und diese extrem hohe Fluktuation, wir verlieren ja eigentlich jedes Jahr einige unserer besten Spieler, die wir selber entwickelt haben, wie Tobi Reichmann, wie Kevin Schmidt, wie jetzt Kent Robin Tönnissen, das erschwert es ungemein, etwas zu entwickeln. Ja, und mit diesen Spielern auch blindes Verständnis unter den Spielern entsteht eigentlich über Jahre, ja, und nicht in einem Jahr. Und das macht es für uns Trainer sehr, sehr schwierig, wirklich neue Dinge auch zu entwickeln. Und so geht es aber, würde ich mal sagen, ja, allen Kollegen, die in den zwei unteren Dritteln trainieren, weil wir sozusagen am Ende der Nahrungskette stehen und eigentlich nur vielleicht 2-3 Vereine eigentlich in der Lage sind, über mehrere Jahre hinweg Top-Spieler an sich zu binden.
Wie sehr frustriert Sie das eigentlich?
Ich habe eigentlich früh gelernt, loszulassen. Ja, mich freut es eher, wenn ich so die Entwicklung von Spielern sehe, wo ich vielleicht auch einen Beitrag habe zu leisten können, dass sie sich so entwickelt haben. Wenn wir uns wieder treffen, freuen wir uns einfach, uns zu sehen. Ja, da besteht nach wie vor zu ganz, ganz vielen Spielern einfach ein freundschaftliches Verhältnis. Und ich kann es nicht ändern. Ich würde schon gern auch mal über längere Zeiträume mit denselben Spielern zusammenarbeiten, aber das ist einfach der Zeit auch geschuldet. Das ist sehr, sehr schwierig. Und von daher, sagen wir mal so, der Frust hält sich in Grenzen. Ich sehe ja, wie diese Spieler bei anderen Vereinen, die eben dann, sagen wir mal, in einem anderen Bereich operieren, international eben, wie sie dort sehr erfolgreich ihre Karriere fortsetzen, und da überwiegt die Freude.
Jetzt haben Sie eben auch die 3-3-Deckung schon angesprochen, die ja in den, ich sag mal, letzten ein, zwei Jahren ein bisschen mehr benutzt wurde im Handball, gerade auch in dieser Saison vor ein paar Wochen, beziehungsweise vor ein paar Tagen mehr oder weniger auch gesehen, beim Spiel der Rhein-Neckar-Löwen beim THW Kiel. Die haben das ja auch sehr erfolgreich dort gemacht. Geht das wieder in eine andere Richtung? Denn es gab ja die schnelle Mitte und dann gingen die Spiele mit sehr, sehr viel Toren aus viele Jahre lang. Und jetzt merkt man eigentlich, es geht wieder in eine andere Richtung. Entwickelt sich der Handball da jetzt gerade neu?
Ja, das ist, muss da abwarten, aber es ist halt oft so, dass Innovationen sehr schnell adaptiert werden, ja, weil so Innovationsvorteile halten nicht lange an, weil jeder guckt, was macht der andere. Weil wir hatten eine Entwicklung und die ist gestartet worden bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo sich die 6-0-Deckung nach einer Auslösehandlung des Gegners in eine 3-3-Deckung sozusagen umgewandelt hat. Ja, ich nenne das isländische 6-0. Ich meine, das hätten die Isländer zuerst auf Nationalmannschaftsebene gespielt. Und das haben extrem, die Rhein-Neckar-Löwen haben, glaube ich, vor 2-3 Jahren unter Gudmundur Gudmundsson damit angefangen. Und mittlerweile spielen das ganz, ganz viele Mannschaften, zum Beispiel Seppel Hinze auch seit dieser Saison mit dem Bergischen AC, Thomas König mit Friesenheim. Aber es gibt, das haben jetzt viele übernommen mittlerweile, ja. Und ich denke, die 3-2-1-Deckung ist ja mal entwickelt worden, weil die ganze Welt hat 6-0 gespielt. Ich meine, die Jugoslawen haben das entwickelt mit Libero damals, um diese gefährlichen Rückraumschützen oder deren Torgefahr einzudämmen. Und mit 6-0 zu operieren, das geht eigentlich nur mit extrem guten Torhütern. Ja, hinter einer 6-0-Deckung, weil blocken ist schwierig. Ja, alle Mannschaften haben gelernt, die Deckung auseinanderzuziehen, und gegen einer Block trifft heute jeder Rückraumspieler, der in der ersten Bundesliga spielt. Und ja, insofern hat diese Entwicklung stattgefunden, aus einer defensiven Deckung heraus offensiv zu werden. Das sieht man, ja. Da ist schon ein Trend in diese Richtung. Aber auch da wird es dann wieder Gegenmaßnahmen geben. Also mittlerweile, glaube ich, haben viele Mannschaften auch gelernt, gegen diese Deckungssysteme zu spielen. Das ist das Schöne, also Entwicklungen sind immer zu beobachten, und weil wir haben schon sehr kreative Spieler, auch sehr kreative Trainer, die sich extrem viel Gedanken machen aufgrund dieser der Beobachtungsmöglichkeiten, ja, Videoanalysen und so weiter, ja, werden eigentlich schnell Gegenmaßnahmen entwickelt.
Wir könnten, glaube ich, noch Stunden plaudern. Ich finde das sehr, sehr interessant, gerade diese taktische Geschichte. Aber eine Frage habe ich dann noch zum Abschluss, der mit der HSG Wetzlar zu tun hat. Wohin führt denn der Weg des Vereins? Denn eigentlich ist der Club ja relativ gut aufgestellt, aber trotzdem gehen Leistungsträger immer wieder. Was ist denn möglich in den nächsten Jahren?
Ja, wir haben, wenn man sich die Geschichte der HSG Wetzlar so anguckt, dann muss man sagen, dass man eben jahrelang gegen Abstieg gespielt hat. Ja, es gab ein paar sehr erfolgreiche Jahre in den Anfangsjahren, Zusammenarbeit Rainer Dotzauer und Wilimir Petkovic. Da war der Petko hier 6 Jahre, und das war eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit. Aber dann wurde, das muss unbedingt getan werden, die Rittal-Arena gebaut, und dieser riesige Heimvorteil dieser kleinen Dudenhofener Halle ist verloren gegangen. Man hat eigentlich dann die ersten 7 Jahre in der Rittal-Arena hat man im Schnitt 21 Punkte erzielt und Platz 14 belegt. Und er hat eigentlich immer bis zum letzten Spieltag zittern müssen, ob man drin bleibt oder nicht. Und Martin Bender hat das dann eines Tages, ich glaube vor 4 Jahren, übernommen, und jetzt diese Zusammenarbeit Bender, Geschäftsführer Björn Seib und Kai Wandschneider, glaube ich, klappt sehr gut und wir haben dann diesen unfassbaren 7. Platz geholt in dieser einen Saison, allerdings mit einer wirklich sehr, sehr guten Mannschaft. Aber leider konnten wir diese Mannschaft nur eine Saison halten. Die Spieler sind gegangen, weggekauft worden und mussten dann Neuaufbau starten, haben dann auch ein bisschen Verletzungspech gehabt und trotzdem Platz 11 erreicht. Der Coup mit Ivano Balic, wo viele gesagt haben, das ist ein reiner PA-Gag, war keiner. Ja, viele haben gesagt, er bleibt bis zum Winter und dann ist er wieder weg. Und Ivano hat jetzt in den letzten 2 Jahren so unsere Spielweise sehr stark geprägt. Und wir haben uns stabilisiert auf einem, jetzt im Moment sind wir 9., waren die meiste Zeit auf Platz 10. Müssen mal gucken, ich hoffe, dass wir in diesem Bereich abschließen. Wir haben uns in diesem Mittelfeldbereich stabilisiert. Aber wir kommen vom Etat-Ranglistenplatz 14, den haben wir. Und von daher werden wir auch in die nächste Saison wieder reingehen und sagen, gerade wenn man sieht, wie eng die Liga ist, Priorität hat der Klassenerhalt. Und das ist hier Mittelhessen. Alles sehr, sehr stabil bei uns. Also der Etat ruht auf vielen, vielen Schultern. Die Rittal-Arena ist sehr wichtig. Die ist eigentlich fast immer ausverkauft. Hier herrscht eine große Begeisterung. Mittelhessen ist so bei Stammland. Es gibt extrem viele Spieler, die hier in der Jugend ausgebildet worden sind, in ganz Deutschland auf Torejagd gehen. Ja, also insofern macht das Spaß. Ist eine gute Sache. Aber was absolut unrealistisch ist, sind so Europapokalplatz oder ähnliche Dinge. Dafür fehlen schon ein paar Millionen Euro im Etat. Wir können zwar immer wieder für Überraschungen sorgen, aber über eine gesamte Saison hinweg, denke ich, ist hier das, was wir im Moment machen, da Angriff, sagen wir mal, auf einen einstelligen Tabellenplatz, das höchste der Gefühle.
Tja, wenn man das hört, dann sieht man mal, wie schwer das ist für Vereine aus dem Mittelfeld der DKB-Handball-Bundesliga, den Schritt vielleicht dann nach oben zu schaffen. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, denn ich weiß, Ihre Spieler, die trainieren gerade relativ fleißig, zumindest stemmen sie ein paar Gewichte und stehen auf dem Laufband. Also, das soll es gewesen sein mit dem Interview der Woche. Ich habe natürlich noch das Quiz aus der Vorwoche, was ich auflösen möchte. Da war die Frage, was war denn das torreichste Spiel der Zweitligageschichte? Ein Hörer, nämlich der Lukas, wusste, HSG Saarlouis gegen Tuspo-Obernburg, 47-37, 84 Tore. Aber es gab noch ein zweites Spiel, ein paar Jahre früher, mit dem gleichen Resultat, VfL Friedenbeck gegen Dessauer HV. Also da sind jeweils 84 Tore gefallen. Eine neue Frage gibt es natürlich auch. Und wo wir schon von Rittal Arena und Schmuckkästchen und der Halle davor gesprochen haben, beziehungsweise Kai Wandschneider hat das getan, ich würde gerne wissen, was war denn die Besonderheit an dieser Halle der HSG Dutenhofen Münchholzhausen? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben unter facebook.com/kreisab oder bei Twitter @kreisab.de. Ich sage danke fürs Zuhören und nächste Woche sind wir wieder für euch da.